Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist die reguläre Vorlesung für Dienstag, den, jetzt muss ich noch mal kurz in den Kalender gucken, ich glaube 28. Mai. Und diese Vorlesung zeichnen wir vorher auf. Heute ist in der Tat eigentlich Freitag, der 24. Mai. Ich würde gerne beginnen mit einer Wiederholung von dem, was wir in der letzten Vorlesung besprochen haben. Da ging es um Drehimpulse und vielleicht noch mal ganz kurz das Setting. Wir waren gestartet von einem zweiatomaren Molekül, das in drei Dimensionen rotieren kann. Die Translation lassen wir außen vor, die Vibration lassen wir außen vor, deswegen nennen wir das ganze Ding starrer Rotator und wir diskutieren tatsächlich nur die Rotationsbewegung. Und dann hatten wir die Drehimpuls-Eigenwertgleichung aufgeschrieben, das sieht man hier. Wir haben einmal einen Operator, der heißt L². L², dieser Operator entspricht der Messung des Betragsquadrats des Drehimpulses. Also, wenn man die Wurzel draus zieht, dann bekommt man den Betrag, die Richtungsinformation ist verloren gegangen. Und da können wir diese Gleichung nochmal korrekt aufschreiben. Die Anwendung des Operators L² auf die Kugelflächenfunktion YLML liefern den Eigenwert zu L² mal der Kugelflächenfunktion YLML. Wir hatten das in der letzten Stunde ausführlich diskutiert, dass die Eigenfunktion des Hamilton-Operators und die Eigenfunktion des Operators L² die gleichen Eigenfunktionen sind. Das liegt daran, dass zwischen Rotationsenergie und Betragsquadrat des Drehimpulses einfach nur ein Faktor von 1 durch 2 Theta liegt. Und die möglichen Eigenwerte für diesen Operator L² sind H² L mal L plus 1. L ist eine Quantenzahl und L kann die Werte 0, 1, 2, 3 und so weiter annehmen. Und daraus folgt dann für die Möglichkeiten des Ergebnisses einer Messung von Betrag L, also dem Betrag des Drehimpulses, dass die möglichen Werte H quer Wurzel L mal L plus 1 sind, wobei L eben genau diese Werte annehmen kann. Das heißt, wir können Eigenfunktionen finden, die uns angeben, was die Möglichkeiten für die Ergebnisse der Messung des Betrags von oder des Drehimpulsvektors sind. Dann habe ich hier nochmal hingeschrieben, Achtung, der Drehimpuls ist eine vektorielle Größe. Wir müssten eigentlich den zugehörigen Operator für die Messung des Drehimpulses als Vektoroperator schreiben, mit dem Operator Lx, Ly und Lz. Und diese Lx, Ly und Lz vertauschen nicht. Das habe ich hier hingeschrieben, Kommutator Li, Lj ist ungleich 0. Das bedeutet, wir finden keinen Satz von Eigenfunktionen, die Eigenfunktionen sind für diese drei Operatoren. Sondern wir finden Eigenfunktionen zum Beispiel für Lx, die sind aber keine Eigenfunktionen für Ly. Wir finden Eigenfunktionen für Ly, die sind aber keine von Lz und so weiter. Prosaisch kann man sich das Ganze so merken, wir können von einem quantenmechanischen Drehimpuls gleichzeitig scharf bestimmen den Betrag und eine Komponente. Das funktioniert. Und diese Komponente ist per Definition immer die Z-Richtung. Deswegen steht hier in der nächsten Zeile auch der Operator Lz. Und dieser Operator Lz hat Eigenfunktionen, das sind glücklicherweise wieder die YLMLs. Und dieser Operator angewandt auf YLML gibt den Eigenwert MLH quer mal der Kugelflächenfunktion, wobei ML laufen kann von minus L bis plus L in ganzzahligen Schritten. Und das heißt, die Möglichkeiten der Ergebnisse der Messung von LZ sind eben MLH quer. Damit, glaube ich, sind die beiden Quantenzahlen L und ML relativ klar geworden. Die Quantenzahl L liefert ein Maß für den Betrag des Drehimpulses, nämlich nach dieser Formel hier, H quer Wurzel L mal L plus 1. Und die Quantenzahl ML liefert ein Maß für die Z-Komponente des Drehimpulses. Ich würde gerne noch ein Bildchen dazu zeigen, das, was ich auch in der letzten Stunde gezeigt habe. Okay, hier ist diskutiert der Fall für L gleich 2 und dann sind es tatsächlich die Fälle mit ML von minus 2 bis plus 2. erstmal die Quantenzahl L gleich 2 sagt uns was über den Betrag des Drehimpulses. Formel sieht man momentan auf der Tafel nicht, aber ist noch im Gedächtnis, ist h quer mal Wurzel L mal L plus 1. Wurzel L mal L plus 1 für L gleich 2 ist Wurzel 6 mal h quer, also 2,449 mal h quer. Mit anderen Worten, mit der Angabe der Quantenzahl L gleich 2 habe ich die Länge des Drehimpulsvektors festgelegt. Die muss 2,449 h quer sein. Das heißt, ich beschreibe damit eine Kugeloberfläche oder eben die Länge des Vektors. Die Quantenzahl ml ist ein Maß für die z-Komponente. Nehmen wir das Beispiel ml gleich 1, dann sehen wir, dass die z-Komponente gerade einmal h quer ist. Die x- und die y-Komponente sind nicht scharf bestimmt, aber ich versuche nochmal die pantomimische Darstellung mit diesem Drehimpulsvektor, der jetzt eben die z-Komponente h quer hat. Damit liegt die z-Komponente fest, die Länge des Vektors liegt fest, aber x und y liegen nicht fest. Und das wird dann eben beschrieben hier durch so eine Art Kegel, auf dem dieser, auf dem die Ergebnisse der Messung des Drehimpulsvektors liegen können. Das ist vielleicht am besten hier nochmal zusammengefasst. Hier sieht man eben diese grafische Darstellung für L gleich 2, ml gleich 2, 1, 0, minus 1 und minus 2. Diese Eigenschaften haben natürlich kein klassisches Analogon. Klassisch kann man nicht den Drehimpuls immer genau sagen, das ist der Vektor, der den Drehimpuls beschreibt. Das geht halt in der Quantenmechanik nicht. Das ist also auch hier wieder ein Problem der Heisenbergschen Unschärferelation. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also das spielt an vielen Stellen der Chemie eine Rolle, zum Beispiel später bei der Beschreibung von Spins, die eben besondere Eigenschaften haben, Elektronenspins, Kernspins. Das wären, glaube ich, die wichtigen Anwendungsbeispiele. Ja, und dann hatte ich letzte Stunde auch noch angeschrieben, einfach mal konkret die Kugelflächenfunktion. Die möchte ich jetzt, glaube ich, nicht alle nochmal anschreiben. Aber wir hatten gesehen, die hängen im Allgemeinen von Theta und Phi ab, sind im Allgemeinen komplex und hängen für L gleich 0, das heißt also die Kugelflächenfunktion y 0, 0, nicht von Theta und Phi ab, sind also winkelunabhängig. Und da hat man schon so einen gewissen Bezug gesehen zu S-Orbitalen, die offensichtlich irgendwas mit L gleich 0, also Drehimpuls gleich 0, zu tun haben. So genau weiß man es noch nicht, wir besprechen es noch. Und wir hatten gesehen, dass die Kugelflächenfunktion für L größer 0, aber ml gleich 0 nicht von Phi abhängen. Das sage ich, glaube ich, nochmal. L größer 0, also L gleich 1, L gleich 2, L gleich 3 und so weiter, die haben alle auch ein ml gleich 0. Und dieses ml gleich 0, was uns sagt, die z-Komponente des Drehimpulses ist 0, das schlägt sich nieder in der Eigenfunktion in der Art, dass die Eigenfunktion nicht vom Winkel Phi abhängt. Jetzt würde ich gerne diese Kugelflächenfunktion, die ich da aufgeschrieben habe, mal grafisch zeigen. Und das ist nicht so einfach, weil es sich hier um Funktionen handelt, die von Theta und Phi abhängen und komplex sind. Das heißt, ich müsste hier irgendwie sowas wie eine vierdimensionale Skizze oder sowas machen. Das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen zeige ich gleich einen Trick, wie man zumindest mal irgendeine Art von Gespür bekommen kann. Aber würde jetzt, und es sind freundlicherweise auch immerhin drei Leute im Hörsaal, doch nochmal fragen, ob es Fragen gibt. Nö, das scheint soweit klar zu sein. Dann würde ich jetzt nochmal zur Darstellung dieser Kugelflächenfunktion was sagen. Und zwar verwendet man tatsächlich gerne Linearkombinationen dieser Kugelflächenfunktionen, die ich jetzt nicht alle nochmal aufgeschrieben habe. Ich glaube, es wird sofort klar, was ich meine. Das ist also eine reine Darstellungsfrage. Darstellung der YLML als Linearkombination. Das ist der Trick. Und zwar führe ich die Linearkombination Px ein, die gegeben ist als 1 durch Wurzel 2 y 1 1 plus y 1 minus 1. Das ist die Idee. Das ist eine Linearkombination. Ich habe die beiden Kugelflächenfunktionen y1, 1 und y1, minus 1. Die kombiniere ich. Die sind gleich gewichtet. Die kriegen ein 1 durch Wurzel 2 vorne dran, damit die Normierung wieder stimmt. Und dann kann ich diese Funktion zeichnen. Ich schreibe mir noch ein bisschen weiter. Es gibt die Linearkombination, die man Py nennt. Die hat auch den Normierungsfaktor 1 durch Wurzel 2 und dann hat sie y1, 1 minus y1, minus 1. Und wir haben die in Anführungszeichen Linearkombination Pz, die entspricht gerade der Kugelflächenfunktion y1, 0. Durch diese Linearkombination erreiche ich, dass die darzustellenden Linearkombinationen tatsächlich reell sind. Also die y1, 1 und y1, minus 1 sind komplex. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass man durch diese Art von Linearkombination eine Linearkombination schafft, die reell ist und die ich dann leicht darstellen kann. Die Kugelflächenfunktion y1, 0 ist schon reell. Da brauche ich nichts weiter zu kombinieren. Ich schreibe hier noch weitere Linearkombinationen auf. Man hat noch die Linearkombination dz², die ist gerade y2, 0. Man hat die Linearkombination dxz, die ist gegeben als 1 durch Wurzel 2, Klammer auf, y2, 1 plus y2, minus 1. Die Linearkombination dyz ist 1 durch Wurzel 2 mal Klammer auf y21 minus y2 minus 1. Und jetzt habe ich noch eine kleine Sache vergessen. Man muss hier noch im Normierungsfaktor durch i teilen. Dann ist die Linearkombination auch wieder reell. Und zwei weitere möchte ich gerne noch anschreiben. Einmal die Linearkombination dx² minus y², die ist gegeben als 1 durch Wurzel 2 y2 2 plus y2 minus 2 und die Sie können irgendwas nicht lesen? Nein, das ist prima. Und Sie haben noch die Linearkombination dxy, die ist 1 durch Wurzel 2i y22 minus y2 minus 2. Nochmal, da gibt es jetzt erstmal nichts zu verstehen. Das sind einfach Linearkombinationen, die reell sind und die es uns ermöglichen, diese Linearkombination grafisch darzustellen. Und die würde ich mir jetzt gerne angucken. Und die Grafik hatte ich schon mal zumindest kurz an der Tafel. Das sind hier diese Darstellungen dieser Linearkombinationen. Und ich wollte nochmal darauf eingehen, was man jetzt eigentlich hier sieht. Also, wir stellen reelle Funktionen dar, die von Theta und Phi abhängen. Und dementsprechend gibt es einen reellen Funktionswert für ein bestimmtes Theta und Phi-Paar. Und die Idee dieser Darstellung ist jetzt, dass ich in die Mitte dieser Darstellung den Koordinatenursprung setze und dann durch die Richtung, in die ich zeige, Theta und Phi definiere. Und dann kann ich in eine bestimmte Theta- und Phi-Richtung vom Ursprung aus deuten und dann gibt mir der Abstand der hier skizzierten Fläche an, ob der Funktionswert groß oder klein ist. Vielleicht ein schönes Beispiel wäre pz, das ist gerade die Kugelflächenfunktion y1, 0. wir hatten die aufgeschrieben, die war Vorfaktor mal Cosinus Theta. Das heißt, für Theta gleich 0, also Orientierung zum Nordpol, ist der Cosinus Theta 1 und ich bekomme gerade den Normierungsfaktor raus. Und für Theta gleich 90 Grad zeige ich Richtung Äquator, dort ist der Funktionswert 0. Die Linearkombination PY ist offensichtlich so dargestellt wie hier. Hier habe ich also eine klare Phi-Abhängigkeit. Und Sie sehen eben, für die L gleich 2 Darstellung, das sind die Linearkombinationen dx, also alle D-Darstellungen hier, sehen Sie halt diese ganz typische Viergliedrigkeit in der Darstellung, während Sie halt für die Varianten mit ML gleich 0 sehen Sie diese Rotationssymmetrie um die Z-Achse. Das, und das ist wichtig, es gibt gleich eine Frage, ja, bitte. Die Frage war, kann ich die Orbitale jetzt direkt aus Drehimpulseigenschaften ableiten? Die Antwort lautet zum Teil, aber nicht ganz. Und wichtig ist, das hat nichts mit Molekülrotation zu tun. Da muss man jetzt sehr, sehr aufpassen. Was wir hier beschreiben, ist die Bewegung eines Masseteilchens auf einer Kugeloberfläche. Und das behandeln wir analog zur Molekülrotation. In den Orbitalen beschreibe ich die dreidimensionale Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen. Und diese Elektronen können einen Bahndrehimpuls haben. Das ist ja gerade kodiert in S, P, D, F Orbitalen, was wir noch nicht besprochen haben, was jetzt ein Vorausgriff ist. Und dieser Bahndrehimpuls schlägt sich nieder in der Winkelabhängigkeit der Orbitale. Was hier nicht zu sehen ist, ist, wie weit das Elektron denn vom Kern eine bestimmte Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Darstellung sagt uns, was ist der Funktionswert in eine bestimmte Theta-4-Richtung. Es sagt uns nichts darüber aus, ob sich jetzt, also es suggeriert ja so ein bisschen, als würde das eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit in zwei solchen Kugeln hier beschreiben oder sowas. Das ist nicht die Darstellung. Das ist, wenn ich eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit in zwei Kugeln zum Beispiel beschreiben will, dann brauche ich eine Funktion, die von Theta, Phi und R abhängt. Weil ich sagen will, okay, hier in der Kugel große Aufenthaltswahrscheinlichkeit, weiter weg kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Hier steckt keinerlei R-Information drin. Und das ist das, was sozusagen noch fehlt. Und ich meine, wir können den Vorgriff ja einfach mal machen, muss man ja jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Sie beschreiben ja Atomorbitale mit drei Quantenzahlen, nämlich N, L und ML. Und die Quantenzahl N gibt Ihnen Maß für diese radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die Quantenzahl L gibt Ihnen Maß für den Betrag des Bahndrehimpulses, den das Elektron hat. Und ML ein Maß für die Z-Komponente des Bahndrehimpulses. Aber das ist jetzt unheimlich viel Vorgriff. Aber es ist vielleicht auch ganz hilfreich, dass Sie sehen, dass diese Drehimpulse jetzt nicht irgendwas Exotisches sind, um jetzt irgendwelche komischen rotierenden Moleküle zu beschreiben, sondern dass man eben diese Drehimpulse braucht, um Elektronen in Atomen und Molekülen zu beschreiben. Dann würde ich die Tafel wischen und würde gleich mit meinem nächsten Kapitel beginnen. Das heißt, wir lassen jetzt die Drehimpulse hinter uns und würden als nächstes unser letztes quantenmechanisches Modellsystem beschreiben und das hat den schönen Titel harmonischer Oszillator. Gut, dann wäre das Kapitel 10, harmonischer Oszillator. Also, was wollen wir hier mit diesem quantenmechanischen Modellsystem beschreiben? Ein Oszillator ist offensichtlich irgendwas, was oszilliert, was hin und her schwingt. Und ein sehr naheliegendes Bild, was man dazu haben könnte, wäre ein Massepunkt, der an einer Feder irgendwie aufgehängt ist. Und man lenkt das jetzt ein bisschen aus und dann schwingt eben dieser Massepunkt an der Feder hin und her. Sowas in der Art. Und braucht man auch keine große Fantasie, warum könnte das wichtig sein? Weil man eben Molekülschwingungen beschreiben möchte. Das heißt also, wir haben ein mehr atomares Molekül und die Atome schwingen gegensätzlich zu oder in Relation zueinander, ohne dass das Molekül dabei seinen Schwerpunkt verändert. Oder wenn es seinen Schwerpunkt verändert, sich also noch zusätzlich translatorisch durch den Raum bewegt, kann ich die Gesamtbewegung beschreiben durch eine Superposition von translatorischer Bewegung plus eben dieser Schwingung und Rotation, haben wir ja auch schon besprochen. Das heißt, als Aufhäng- oder Anknüpfpunkt wählen wir wieder ein zweiatomares Molekül, Atommasse 1. Dann haben wir hier eine Feder und hier haben wir Atom mit der Masse 2, die jetzt relativ zu ihrem gemeinsamen Schwerpunkt schwingen. Und ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, können wir ganz analog wie bei der Rotation dieses System genauso beschreiben durch ein System, bei dem wir eine starre Wand haben, eine Feder und an dieser Feder hängt eine Masse μ, das ist die reduzierte Masse mit μ ist gleich m1 mal m2 durch m1 plus m2. Und jetzt wollen wir die Situation dieses Massepunktes hier beschreiben. Und dazu würden wir natürlich jetzt wieder die Schrödinger-Gleichung aufstellen. Und da haben wir einen Beitrag für die kinetische Energie. Das ist natürlich eine eindimensionale Bewegung, also sowas wie minus h Querquadrat durch 2md Quadrat nach dx Quadrat. Und dann brauchen wir noch ein Potential. Also sprich, wir brauchen ein v von x. Und die Frage wäre jetzt, wie sieht das Potential aus, was dieser Massepunkt hier, der an dieser Feder hängt, erfährt. Nehmen wir an, das sei die Ruhelage, die Feder sei jetzt entspannt. Dann befinden wir uns sozusagen im Potentialminimum. Und die Frage ist jetzt, wie hängt das Potential jetzt von der Auslenkung dieser Feder ab? Haben Sie einen Vorschlag? Okay, die Antwort wäre, die rückstellende Kraft ist umso größer, je weiter ich auslenke. Das stimmt. Jetzt würde ich gerne ungern in dem Kraftbild bleiben, sondern eher in ein Potentialbild gehen. Haben Sie einen Vorschlag? Ja. Also die Antwort war, dass wenn ich eine Schwingung beschreibe, die so aussieht, dann sind die Potentialmaxima in den Umkehrpunkten und das Potentialminimum ist in der Ruhelage. Und wissen Sie, wie die potenzielle Energie einer Feder aussieht, wenn die ideal ist? Ja? Genau, ein halb mal irgendeiner Konstante, die Sie d genannt haben, die ich jetzt k nennen werde, also so eine Federkraftkonstante, mal der Auslenkung im Quadrat. Also v von x ist ein halb kx Quadrat, wobei x eben die Auslenkung aus der Ruhelage ist. So hätten Sie wahrscheinlich auch in der Schule irgendwie Federschwingungen beschrieben, mit diesem Potential. Und natürlich können Sie die rückstellende Kraft ausrechnen, wenn Sie davon die negative erste Ableitung nehmen. Sowas in der Art. Und genau. Jetzt ist die Frage, ob dieses Potential hier tatsächlich die chemische Bindung in einem zweiatomaren Molekül, wie es hier gezeichnet ist, zutreffend beschreibt. Die Antwort ist sofort nein. Das tut es nicht. Was wollen Sie dazu kommentieren? Der Vorschlag ist, ob das eine Funktion ist, die irgendwie Randbedingungen erfüllen muss. Erstmal, unabhängig von irgendwelchen Randbedingungen, wäre mir wichtig, dass klar ist, dass diese Funktion nicht eine kovalente Bindung beschreiben kann. Und das mache ich vielleicht an einem Beispiel klar. Also, ich zeichne mal dieses Potential hier. Hier wäre V von x über x. Und das hier ist eine Parabel. sieht irgendwie so aus. Und was man sieht eben ist, ich habe hier eine Ruhelage bei mit dem Potentialminimum. Und jetzt, je weiter ich auslenke, also je weiter ich die beiden Atome auseinanderziehe und diese hypothetische Feder spanne, desto höher wird der Potentialwert, desto steiler steigt das Potential an, desto größer ist die rückstellende Kraft. Und da haben Sie gleich noch einen Kommentar dazu? Genau, also die Antwort war, für eine Kompression der hypothetischen Feder kommen wir irgendwann in den Bereich, dass wir die Atome aufeinander drücken. Das scheint nicht sinnvoll zu sein. Das heißt, das müssten wir in unserem Modell berücksichtigen. Das tut man auch, indem man eben hier, und jetzt male ich das Ganze vielleicht irgendwie in einer anderen Farbe, in der Beschreibung des Potentials, was ein zweiatomares Molekül erfährt, muss hier irgendwie jetzt das Potential irgendwann sehr, sehr steil werden, damit wir verhindern, dass sich die beiden Atome ineinander gedrückt haben. Wie sieht es denn auf der Seite der positiven Auslenkung aus? Genau, also der Punkt ist, wenn ich in einem realistischen Molekül die beiden Atome immer weiter voneinander entferne, dissoziiert das Molekül irgendwann und es gibt keine rückstellende Kraft mehr, das Molekül findet nicht mehr zusammen. Das wird durch dieses Modell gerade nicht beschrieben. Dieses Modell besagt, je weiter ich die beiden Atome auseinanderziehe, desto größer ist die rückstellende Kraft. Das heißt, selbst wenn ich die 5 Kilometer voneinander entfernt habe, würde das Molekül wieder zurückfinden. Das entspricht nicht der Realität. Das heißt, hier könnte man irgendwie anpassen durch einen Potentialverlauf, der so irgendwie aussieht und dann irgendwann waagrecht ist. Waagrechter Potentialverlauf heißt keine rückstellende Kraft mehr oder überhaupt gar keine Kraft mehr. Das würde die Situation beschreiben. Diese gelbe Kurve, die jetzt hier realistisch ein Potential für so eine kovalente Bindung beschreiben soll, heißt Morse-Potential. Und wir werden in einem weiteren Kapitel, dauert noch ein paar Wochen, werden wir versuchen, quantenmechanisch zu beschreiben, wie dieses Morse-Potential aussieht. Das ist schon eine ziemlich anspruchsvolle Übung, denn die weiße Kurve, die wir hier haben, diese Parabel, die geht von der natürlich unsinnigen Annahme aus, die beiden Atome werden durch irgendeine Feder verbunden. Diese Feder gibt es natürlich nicht, sondern die Tatsache, dass die beiden Atome eine kovalente Bindung eingehen, ist ein quantenmechanischer Effekt, den wir separat diskutieren wollen. Jetzt aber wäre es mir wichtig, dass wir erstens sagen, okay, das Morse-Potential, hier in gelb gezeichnet, ist irgendwie eine vernünftige Beschreibung des Potentials, was die Schwingung in einem zweiatomaren Molekül beschreibt. Und das wäre mir auch wichtig, dass man das sieht, für kleine Auslenkungen kann ich das gelbe Morse-Potential durch das weiße parabelförmige Potential annähern und kann es mit der einfachen Form 1/2 kx² beschreiben. Mathematisch gesehen haben wir hier eine Taylor-Reihenentwicklung gemacht. Wir haben die komplizierte gelbe Funktion und machen eine Taylor-Reihenentwicklung um den Ursprung und brechen dann nach dem quadratischen Term ab. Das wäre die mathematische Beschreibung dieser Näherung. Genau. Und jetzt wird auch die Überschrift klar. Das Kapitel heißt deswegen harmonischer Oszillator, weil ein Oszillator dann harmonisch ist, wenn sein Potential parabelförmig ist. Und wir rechnen eben jetzt einfach näherungsweise mit einem parabelförmigen Potential, wohl wissend, dass das die Realität nicht beschreibt, aber weil es damit viel, viel einfacher zu rechnen ist. Damit können wir die Schrödinger-Gleichung für den harmonischen Oszillator aufschreiben. Die Schrödinger-Gleichung beginnt mit dem Operator für die kinetische Energie. Die kinetische Energie ist hier die kinetische Energie, die in einer eindimensionalen Bewegung steckt. Wir haben nur eine Dimension. Das heißt, ich kann hier schreiben minus h quer Quadrat geteilt durch 2 μ, weil wir in diesem Bild jetzt mit der reduzierten Masse arbeiten. Und dann haben wir d Quadrat nach dx Quadrat. Und die Eigenfunktion nenne ich jetzt Psi mit dem Index n, um sie durchzunummerieren, Psi n von x. Das wäre Operator für die kinetische Energie angewandt auf die Funktion Psi. Jetzt brauche ich noch den potenziellen Teil. Das wäre sowas wie plus V von x mal Psi. Aber V von x setze ich jetzt gleich ein. V von x ist ein halb kx Quadrat. Also plus ein halb kx Quadrat Psi n von x. Das wäre jetzt Hamilton-Operator angewandt auf Psi. Und die Schrödinger-Gleichung sagt, wir suchen jetzt die Funktion Psi, bei denen das Energieeigenwert mal Psi n von x ist. Gut. Diese Differentialgleichung kann man lösen. Sie hat unendlich viele Lösungen. Es gibt unendlich viele Eigenfunktionen Psi n mit den dazugehörigen Energieeigenwerten. Die Energieeigenwerte sind unterschiedlich für die verschiedenen n's, deswegen kann ich hier vielleicht noch einen E-Index n dazufügen. Und ich würde Ihnen die Lösungen einfach angeben. Die Lösung sind wie folgt. Die heißen die Psi n von x, heißen an, das ist eine Normierungskonstante, mal einem hermitschen Polynom hm. Das Argument des hermitschen Polynoms heißt Alpha hoch ein halb x. Also damit es klar ist, ich mache hier nochmal die Klammer drunter, das sind hermitsche Polynome, die sind tabelliert, die können Sie einfach nachschlagen. Hermitische Polynome. Und daran multipliziert wird noch eine E-Funktion, ein e hoch minus Alpha x Quadrat geteilt durch 2. Jetzt muss ich noch erklären, was ist das Alpha? Das ist einfach nur eine Abkürzung. Und Alpha ist gegeben als Wurzel aus k μ geteilt durch h quer Quadrat. Und das sind die Eigenfunktionen dieser Schrödinger-Gleichung. Was natürlich zu jeder dieser Eigenfunktionen gehört, ist auch der zugehörige Energieeigenwert. Den gebe ich Ihnen auch an. Der Energieeigenwert En, ich schreibe mal hier an, also mit En, ist gleich H mal μ mal Klammer auf n plus 1/2, wobei dieses nü hier gegeben ist als mit nü gleich 1 durch 2pi Wurzel aus k durch μ. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Also, Sie wissen von Ihrem schwingenden System, kennen Sie die Federkonstante k. Die Federkonstante k gibt vor, wie stark gekrümmt das Potential hier in Weiß ist. Sie kennen die Masse, die ist μ. Und damit kennen Sie jetzt die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Denn das Alpha hängt von k und μ ab, die kennen Sie, hängt von h quer Quadrat ab, kennen Sie auch. Hermitsche Polynome können Sie nachschlagen, dann ist alles bekannt. Dann kennen Sie die Funktion, die Eigenfunktion. Und Sie kennen die zugehörigen Energieeigenwerte. Die hängen ab von h, h kennen Sie. Nü ist gegeben als 1 durch 2pi kennen Sie, k kennen Sie, μ kennen Sie. Das heißt, Sie können die Energieeigenwerte ausrechnen. Das Einzige, was Sie jetzt noch nicht kennen, Entschuldigung, ich sehe gerade hier einen kleinen Fehler, hier muss der Index n stehen bei dem hermitschen Polynom hn. Das Einzige, was Sie jetzt noch nicht kennen, ist, was ist das n, was ist die Quantenzahl n, die sowohl hier beim hermitschen Polynom als auch bei den Energieeigenwerten auftaucht. Und n sind einfach die Quantenzahlen. N gleich 0, 1, 2 und so weiter. Das würde ich Ihnen gerne grafisch darstellen, damit Sie sehen, wie sehen die Energieeigenwerte aus und wie sehen die Wellenfunktion Psi n aus. Dazu schiebe ich die Tafel zur Seite. Hier nochmal das Bildchen schöner, als ich es gezeichnet habe. In Rot sehen Sie das realistische Morse-Potential, was das Potential zwischen zwei Atomen in einer kovalenten Bindung beschreibt. Und dann sehen Sie, ist in Gelb eingezeichnet die harmonische Näherung um die Ruhelage Xe, die dann eben als Parabel dargestellt ist. Und dann sehen Sie eben, für kleine Auslenkungen aus der Ruhelage ist die parabelförmige Näherung eine ordentliche Näherung. Bei größeren Auslenkungen sehen Sie größere Abweichungen. Und wir rechnen jetzt eben mit dieser parabelförmigen Näherung und finden dann die hier dargestellten Eigenfunktionen. Hier ist die Auftragung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie sehen zunächst mal hier in dieser schwarzen Linie, sehen Sie das Potential. Das heißt, die Gleichgewichtslage liegt hier im Potentialminimum. Dann sehen Sie gestrichelte Linien. Diese gestrichelten Linien sind auf der y-Achse in Einheiten von h nü angegeben. Und die sehen Sie bei 1,5 h nü, 1,5 h nü, 2,5 h nü, 3,5 h nü, 4,5 h nü. Das ist wieder die Darstellung der Energieeigenwerte. Ich schiebe hier nochmal die Tafel hoch. Sie sehen, die Energieeigenwerte sind n plus 1,5 h mal nü, wobei n eben 0, 1, 2 und so weiter. Das heißt, wir haben die Energieeigenwerte 0,5 h nü, 1,5 h nü, 2,5 h nü. Und genau das ist dargestellt hier als Energieeigenwerte. Und dann dient die gestrichelte Linie jeweils als Nulllinie für die zugehörige Wellenfunktion Psi n. Das heißt, Sie sehen hier in Rot Psi 0, Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4. Und diese Eigenfunktion zum Hamilton-Operator für den harmonischen Oszillator, die sehen relativ ähnlich aus wie die Eigenfunktion Teilchen im Kasten. Ganz grob sehen die aus wie Sinushalbwellen. Eine Sinushalbwelle, zwei Sinushalbwellen, drei Sinushalbwellen und so weiter. Es stimmt aber nicht ganz. Ja. Sie sehen, dass die weiter auslaufen hier. Die streben nicht genau auf Null zu. Das liegt daran, dass das Potential eben nicht kastenförmig ist, wie es beim Teilchen im Kasten war, sondern parabelförmig ist. Das führt natürlich zu anderen Eigenfunktionen. Und die sind hier gezeigt. Was sagen uns diese Eigenfunktionen jetzt? Die sagen was aus über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Jetzt kommt es darauf an, welches Bild Sie bevorzugen. Sie könnten sich vorstellen, dass dieses Potential hier vielleicht ähnlich wie so eine Halfpipe gebaut ist, von mir aus Beton, ja, dann legen Sie irgendeinen Ball da rein und dann rollt er halt hier runter und rollt hier drüben wieder hoch und wieder zurück, dann wäre das irgendwie die Beschreibung von so einem harmonischen Oszillator. Da wollen Sie gleich einhaken? Also die Frage ist, wir haben offensichtlich eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Ich deute mal einfach irgendwo hin. Hier ist die Wellenfunktion ungleich 0. Das heißt, Betragsvariat ist auch ungleich 0. Das heißt, wir haben hier eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem klassisch verbotenen Bereich. Das ist richtig. Um über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zu sprechen, müssten wir eben mal das quadrieren. Ich glaube, ich habe die Folie dabei. Hier sehen Sie Betragsquadrate. Und da sehen Sie genau diesen Effekt. Klassisch hätte ein Teilchen, was zum Beispiel die Energie, gestrichelte Linie, 2,5 h nü 0 hat, hätte eine Wahrscheinlichkeit zwischen diesem x-Wert und dann hier runter, hier rüber bis zu diesem x-Wert. Quantenmechanisch hat das Teilchen auch noch eine Chance, bei kleineren und bei größeren x-Werten als klassisch erlaubt zu sein. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, weil das Potential zwar an dieser Stelle größer ist als die zur Verfügung stehende Energie, aber nicht unendlich groß. Und deswegen gibt es eine kleine, aber von null verschiedene Aufenthaltswahrscheinlichkeit in dem klassischen Bereich. Wir werden das am Beispiel Tunneleffekt noch sehen. Weiß nicht, ob das schon mal ein Thema war. Da spielt sowas eine Rolle. Schießen Sie los. Also die Frage war jetzt, ob wir für die Translation tatsächlich, ja, Sie hatten es als scharfe Randbedingung, da bin ich nicht so ganz glücklich mit der Formulierung, aber lassen Sie mich anders formulieren. Wir haben uns einen sehr, sehr extremen Kasten gebaut, als Teilchen im Kasten, nämlich einen mit unendlich hohen Potentialwänden. Und das führte dazu, dass wir keinerlei Chance haben, das Teilchen in dem Potentialbereich zu finden, der unendlich hoch ist. Wenn Sie einen realistischen Kasten beschreiben würden, dann könnte das zum Beispiel ein konjugiertes Pi-System eines Moleküls sein. Das ist ungefähr ein Kasten, aber dessen Potentialbarrieren oder Potentialwelle sind nicht unendlich hoch. Das heißt, mit einer gewissen, kleinen, aber von null verschiedenen Wahrscheinlichkeit kann das Elektron diesen Kasten verlassen. Das haben wir in der Beschreibung Teilchenkasten mit unendlich hohen Potentialwänden bisher nicht berücksichtigt. Und hier haben wir eben ein Potenzial, was an den im betrachteten Bereich nirgends unendlich ist, und deswegen tauchen diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im klassisch verbotenen Bereich auf. Wir können aber auch nochmal überhaupt auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gucken. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist für den Grundzustand n gleich 0 offensichtlich am größten im Potentialminimum, also in der Gleichgewichtslage. Während Sie zum Beispiel für n gleich 4 offensichtlich an den Rändern relativ hoch ist und in der Mitte nicht mehr so hoch. Wie ist es denn bei einem klassischen harmonischen Oszillator? Wo ist denn da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit am größten? Jetzt weiß ich nicht, welches Bild Sie vor Augen haben. Vielleicht eine Schaukel auf dem Kinderspielplatz oder eben tatsächlich ein Minigolfball, der durch so eine Halfpipe rollt oder sowas. Was sagen Sie? Genau. Also dieses Argument war richtig. Sie argumentieren mit der Geschwindigkeit des Balles. Ja. Der Ball ist nur extrem kurz in der Oszillationsbewegung in der Gleichgewichtslage. Da saust er durch, während der Ball ganz langsam wird, zum Stillstand kommt an den Umkehrpunkten und deswegen dort die Aufenthaltswahrscheinlichkeit sehr hoch wäre. Das sehen Sie hier sozusagen auch. Je größer die Quantenzahlen werden, desto größer wird die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern. Das ist ganz wichtig, weil die quantenmechanische Beschreibung im Grenzfall großer Quantenzahlen natürlich in die klassische Physik münden muss. Sonst haben wir irgendein Riesenproblem. Und hier würde man sehen, das passt. Wir können einen klassischen harmonischen Oszillator auch quantenmechanisch beschreiben mit im Grenzfall sehr, sehr hoher Quantenzahlen. Eine Sache muss ich noch sagen. Jetzt nehmen wir mal an, wir beschreiben ein zweiatomares Molekül und dessen Schwingung um den gemeinsamen Schwerpunkt der Atome mit diesem Modell harmonischer Oszillator. Bekommen diese Wellenfunktion diese Energieeigenwerte raus. Was bedeutet denn jetzt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, die ich hier skizziert sehe? Also Aufenthaltswahrscheinlichkeit heißt ja doch irgendwie umgangssprachlich immer, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen irgendwo zu finden. Aber was ist denn jetzt das Teilchen? Da haben Sie eine Antwort drauf. Genau, also die Antwort war richtig. Übersetzt auf das zweiatomare Molekül geht es jetzt um Auslenkungswahrscheinlichkeiten. Das heißt, im Grundzustand der Schwingung wäre die Auslenkung 0 aus der Ruhelage am wahrscheinlichsten, während für den ersten angeregten Schwingungszustand, n gleich 1, die Auslenkung diesen Teil hier aus der Ruhelage am wahrscheinlichsten wäre. Sowohl ausgelenkt als auch komprimiert. Wenn Sie Schwingungsenergiemessungen vornehmen, stellen Sie fest, dass Sie eben entweder 0,5 oder 1,5 oder 2,5 h nü finden, wobei nü gegeben ist als, das steht hier unten auf der Tafel noch, 1 durch 2 pi Wurzel k durch μ. Hier. Und Sie sehen, dass die Schwingungsenergie, die in einem solchen schwingfähigen System steckt, quantenmechanisch niemals Null ist. Das ist auch noch ganz witzig. Also Sie können vorhersagen, dass Sie niemals die Schwingungsenergie Null messen werden für ein zweiatomares Molekül. Ja, bitte? Auch bei 0 Grad Kelvin, genau. Die Frage war, schwingt da trotzdem was? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir uns natürlich verabschieden müssen von dem klassischen Trajektorienbild, dass es eine Bewegung gibt, die ich pantomimisch so darstellen kann. Das ist natürlich nicht so. Aber auch bei 0 Kelvin hat eben das Molekül eine Schwingungsenergie von 0,5 H mal μ, die es fundamental unterscheidet von einem Atom, was diese Schwingungsenergie nicht hat. Und Sie können eben auch bei T gleich 0, können Sie Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Auslenkung finden, die durch diese Wellenfunktion hier beschrieben werden. Allerdings muss ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen, Vorsicht, der Temperaturbegriff basiert natürlich auf einem Ensemble von sehr, sehr vielen Molekülen beispielsweise. Das machen wir ja gerade gar nicht. Also wir beschreiben ja quantenmechanisch ein einzelnes Molekül. Die Zusammenführung hören Sie in PC2, glaube ich, in der statistischen Thermodynamik. Genau. Also da müssten Sie sich sozusagen für die korrekte Beschreibung da noch ein bisschen gedulden. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt ist ein besonders feierlicher Augenblick, weil wir jetzt unseren Abschnitt zweitens quantenmechanische Modellsysteme verlassen und tatsächlich zu chemischen Systemen kommen. Und jetzt darf aber die Euphorie nicht allzu groß werden, weil das chemische System, was wir jetzt angucken, ist natürlich das Wasserstoffatom. Ja, aber immerhin. Und das heißt, ich würde jetzt als Überschrift schreiben für den Abschnitt drittens Atome. Und dann wäre Kapitel 11 das Wasserstoffatom. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Wasserstoffatom versteht man, das macht man am Anfang, weil es einfach ist, es gibt nur einen Kern, nur ein Elektron, dann kann man das mal machen, aber eigentlich interessiert man sich für das Wasserstoffatom nicht und man ist dann ganz gespannt, wie es weitergeht. Das ist richtig, aber wir werden als Vereinfachung feststellen, dass wir auch die Mehrelektronenatome ganz, ganz ähnlich wie das Wasserstoffatom beschreiben können. Und deswegen werden wir das Wasserstoffatom sehr ausführlich machen und werden dann sagen, jetzt guckt mal, bei einem komplexeren Atom ist es doch wieder sehr ähnlich zum Wasserstoffatom. Wir starten natürlich, das hat sich inzwischen eingebürgert, mit der Schrödinger-Gleichung. Und zwar wollen wir mit dieser Schrödinger-Gleichung das Elektron beschreiben, was sich in diesem Wasserstoffatom bewegt. Mit anderen Worten, wir sagen, der Kern des Wasserstoffatoms ist im Koordinatenursprung. Den kann ich also als fest definieren. Wenn sich das Atom auch noch bewegen soll durch den Ort, naja, dann führe ich das Koordinatensystem eben mit. Das interessiert mich nicht. Ich nagel also das Atom fest und jetzt beschreibe ich, wie das Elektron sich drumherum verhält um diesen Atomkern. Und deswegen schreibe ich jetzt eine Schrödinger-Gleichung auf, die eine Wellenfunktion für das Elektron beinhaltet. Das ist jetzt keine Wahnsinnsüberraschung. Die kann ich formulieren als Anteil der kinetischen Energie, also minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse. Und jetzt ist wichtig, was für eine Masse steht hier. Das ist jetzt die Masse des Elektrons. Also wir wollen ja das Elektron beschreiben. Dann haben wir den Laplace-Operator. Der wirkt jetzt auf die Wellenfunktion des Elektrons, also Psi. Und das ist natürlich jetzt eine dreidimensionale Wellenfunktion. Ich habe mir jetzt mal hier x, y, z aufgeschrieben, vielleicht stört das auch nicht. Ja. Die hängt jetzt von x, y und z ab. Und das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion Psi gibt mir ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons an. Also würden Sie vielleicht erwarten, dass die groß ist für, keine Ahnung, 2 oder ein halbmal Bohrscher Radius und klein für 20 mal Bohrscher Radius oder irgendwie sowas. Dann brauche ich den Beitrag der potenziellen Energie. Das heißt, ich habe hier ein Plus Potenzial. Dieses Potenzial ist im Allgemeinen natürlich jetzt unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen im Raum, hängt also allgemein von x, y und z ab, multipliziert es mit Psi von x, y und z und um die Schrödinger-Gleichung aufzuschreiben, ist das eine Eigenwertgleichung mit einem Energieeigenwert mal Psi von x, y und z. Und was ich jetzt brauche, um das für das Wasserstoffatom spezifisch zu machen, ist, ich muss wissen, welches Potenzial erfährt das Elektron. Oder mit anderen Worten, welche Kräfte erfährt das Elektron in diesem Wasserstoffatom. Und da gibt es vielleicht jetzt erstmal eine, die einem einfällt. Das ist die elektrostatische Anziehung des negativ geladenen Elektrons zum positiv geladenen Kern hin. Und dieses Potenzial kann man schreiben als V von R. Und der Potenzialverlauf ist minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 Betrag von R. Das müsste Ihnen klar sein, das ist wichtig. Also Pi Epsilon 0 sind irgendwelche Konstanten, E Elementarladung. Und wir haben hier zwei Ladungen, eine mit Plus E und eine mit Minus E. Und in der allgemeinen Form für dieses Potenzial würde jetzt hier sowas wie Ladung 1 mal Ladung 2 stehen. Und das heißt, wir haben hier ein E für den Kern mal ein Minus E für das Elektron. Das wäre Ladung 1 mal Ladung 2. Und das gibt dann zusammen ein Minus E Quadrat. Und dann sehen Sie, das Potenzial geht mit 1 durch R, hat ein negatives Vorzeichen. Das heißt, wenn ich das mal irgendwie malen würde, R V von R, dann hat es für R gegen 0, geht es gegen minus unendlich und sieht dann irgendwie so aus. Also das kann ich eigentlich weglassen. Also es ist nicht sinnvoll, negative Rs als Abstand zum Kern zu definieren natürlich. Und das heißt, Sie sehen jetzt, dass dieses elektrostatische Potenzial versucht, das Elektron in den Kern reinzuziehen. Klar, Gott. Das hier suggeriert schon, dass wir natürlich wieder in Kugelkoordinaten das Problem beschreiben werden, weil wir anstatt Betrag des Vektors R wollen wir einfach Abstand zum Ursprung R schreiben. Also, ich schreibe auf Kugelkoordinaten. Da haben wir V von R. Damit ist gemeint, das Potenzial, also das ist ein großer Unterschied. V von R bedeutet, dass an jedem Punkt des dreidimensionalen Raumes das Potenzial unterschiedlich sein kann. Das hier bedeutet in Kugelkoordinaten, V hängt nicht von Theta und nicht von Phi ab, sondern nur vom Abstand. Das zeigt die Kugelsymmetrie des Problems, die es natürlich viel, viel einfacher macht, die Sache zu rechnen. So, und V von R kann ich dann eben schreiben als minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R. So, jetzt brauche ich noch den, was ich jetzt machen will ist, ich will jetzt die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten schreiben. Dazu brauche ich den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Das war eine Übungsaufgabe. Haben Sie die schon bekommen? Oder? Also ich bin da immer so nicht ganz im Takt. Also wir treffen uns immer montags, glaube ich, wo wir die kommenden Übungsaufgaben besprechen. Und ich hatte mir gewünscht, dass wir den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten machen. Dann kriegen Sie das wahrscheinlich am Mittwoch dann als Aufgabe. Oder Sie haben es jetzt schon. Es ist eine Aufgabe, das heißt, die müssten Sie sozusagen bis Mittwoch bearbeiten. Und ich gebe Ihnen jetzt an dieser Stelle einfach die Lösung an. Also da wir sehr sorgfältig formuliert haben, sowas wie berechnen Sie oder leiten Sie her, würde es Ihnen nicht reichen, die Lösung einfach aufzuschreiben. Aber das heißt, der Laplace-Operator entspricht dann 1 durch r Quadrat, d nach dr, Klammer auf, r Quadrat, d nach dr, Klammer zu, plus 1 durch r Quadrat Sinus Theta d nach d Theta, Klammer auf, Sinus Theta, d nach d Theta, Klammer zu, plus 1 durch r Quadrat Sinus Quadrat Theta, d Quadrat nach d Phi Quadrat. Das ist, können Sie natürlich auch in der mathematischen Formelsammlung nachschlagen, das ist der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Wir hatten den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten schon mal bei der Fragestellung dreidimensionale Rotation, mit dem Unterschied, dass wir damals gesagt haben, wir halten R fest, weil wir gesagt haben, R kann nur auf der Kugeloberfläche sein. Deswegen fielen damals alle Terme, wo d nach dr drin steht, also dieser erste Term hier fiel weg, weil wir gesagt haben, wir interessieren uns nur für ein konstantes R. Das hier ist jetzt der Laplace-Operator für ja, die volle Schönheit, für die Variation von R, Theta und Phi. Und damit können wir jetzt die Schrödinger-Gleichung schreiben als minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Elektrons, Laplace-Operator auf Psi von R, Theta und Phi plus V, was nur von R abhängt, mal Psi von R, Theta und Phi ist Energieeigenwert mal Psi von R, Theta und Phi. Und jetzt gibt es eine wichtige Geschichte wieder. Sie sehen, wenn Sie sich die Differentialoperatoren angucken, die hier stehen, dass wir wieder keine gemischten Differentialoperatoren haben. Da gibt es eine Frage dazu. Das kürzt es ab. Die Frage ist, müssen wir relativistische Effekte berücksichtigen? Und die Antwort lautet nein, hier nicht. Man kann auch natürlich relativistische Effekte berücksichtigen, die treten aber erst bei hohen Energien auf, spielen hier keine Rolle. Also ja, die kurze Antwort ist nein, keine relativistischen Effekte hier. Gut, jetzt nochmal zu meinem Punkt, keine gemischten Differentialoperatoren. Daraus folgt immer der gleiche Ansatz, nämlich der Ansatz, dass Psi von R, Theta und Phi ein Produkt dreier Funktionen ist, von denen die eine nur von R, die andere nur von Theta, die dritte nur von Phi abhängt. Ich schreibe das eben auf. Der Ansatz ist, dass Psi von R, Theta und Phi geschrieben werden kann als R von R mal Theta von Theta mal Phi von Phi. So, und an dieser Stelle habe ich mich spontan entschieden, ich habe so eine plausible Ableitung, Herleitung oder sowas, die ich gerne überspringen möchte. Ich möchte gerne einfach gleich die Lösungen angeben. Und zwar sind die Lösungen für die Differentialgleichung, die ich nicht mal mehr hingeschrieben habe, also naja, sie steht schon noch hier, aber was ich jetzt ja machen müsste, ist, ich müsste jetzt für den Laplace-Operator diesen Ausdruck hinschreiben und dann habe ich eine Differentialgleichung, die relativ knackig ist. Ja. Und ich würde einfach an dieser Stelle gerne direkt die Lösungen angeben. Und die Lösung, das wird Sie nicht überraschen, ist eine Lösung R mal Theta mal Phi. Und ich kann also schreiben Psi von R, Theta und Phi ist gleich R von R. Und die Funktion Theta und Phi. Und das ist beruhigend. Das sind die Kugelflächenfunktionen. Das sind die YL ML von Theta und Phi. So, jetzt sehen Sie, es gibt offensichtlich schon mal zwei Quantenzahlen, von denen diese Wellenfunktion oder Eigenfunktion Psi abhängt. Nämlich die Quantenzahl L und die Quantenzahl ML. R hängt auch von zwei Quantenzahlen ab, und zwar von der Quantenzahl N und von der Quantenzahl L. Das heißt, wir haben insgesamt drei Quantenzahlen, N, L und ML, und die schreibe ich hier in dieses Psi ran. Dieses Psi hängt also ab von den Quantenzahlen N, L und ML. Naja, und jetzt sehen Sie eben die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator für das Elektron- und Wasserstoffatom sind die Kugelflächenfunktion multipliziert mit einer Radialabhängigkeit. Ja? Die Frage ist, ob Oszillationen wichtig sind. Und jetzt ist die Frage, welche Oszillationen meinen Sie? Okay. Ich sehe das Problem. Was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben immer bei all unseren quantenmechanischen Modellen irgendwelche Teilchen in irgendwelchen Potentialen beschrieben. Das ging los, eindimensional, ein Teilchen ganz frei. Das nächste war ein Teilchen, eindimensional, was aber unendlich hohe Potentialwände hatte, Teilchen im Kasten. Dann haben wir ein Teilchen beschrieben, was sich auf einer Kugeloberfläche bewegen kann, aber nicht ins Innere, nicht raus. Das war beschrieben durch die YLML. Das heißt, ich habe hier keinerlei Abstandsinformationen, ich habe nur Winkelinformationen, weil der Abstand eh schon festgelegt war. Dann haben wir uns angeguckt, ein eindimensionales Teilchen, was irgendwie in einem parabelförmigen Potenzial ist. Das hatte die Hermitschen Polynome als Eigenfunktion. Und jetzt gucken wir uns an, ein Teilchen in drei Dimensionen in einem Potenzial, was mit 1 durch R geht. Und finden jetzt, dass die Funktionen, dass die Eigenfunktionen so beschrieben werden. Hier steckt jetzt keine Vibration, keine Rotation drin, sondern es ist rein ein Teilchen, was sich in einem Potential bewegt. Und jetzt Ihre Frage, wie war das nochmal mit den Oszillationen? Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ein Teilchen, was sich in einem Potential bewegt, was wie eine Parabel aussieht. Also das ist ein V von x über x. Das kann ich, und hier ist jetzt dieses Teilchen, was da irgendwie oszilliert. Das kann ich ganz analog betrachten zu der Situation, bei der ich eine Feder habe, an der ein Massepunkt schwingt. Und das ist ganz analog zu der Situation, dass ich ein zweiatomares Molekül mit einer Feder zwischen den Atomen habe. Aber das quantenmechanische Modell war die Beschreibung eines Massepunktes in einem eindimensionalen Potential. Und jetzt haben wir die Beschreibung eines geladenen Teilchens, einem elektrostatischen Potential. Und da gibt es sozusagen keine Oszillationsübersetzung, keine Vibrationsübersetzung. Es gibt eine gewisse Übersetzung in die Rotation, weil offensichtlich hier Drehimpulseigenschaften eine Rolle spielen. Das ist nicht überraschend, weil Sie natürlich erwartet hätten, dass das Teilchen sich irgendwie um den Kern herum bewegt, was das quantenmechanisch auch immer bedeuten mag, und damit natürlich ein Drehimpuls verbunden ist. Oder anders gesagt, ja, das Elektron hat einen Drehimpuls, deswegen überrascht es uns nicht, dass die Wellenfunktion oder Eigenfunktion was hat, was aussieht wie die Eigenfunktion zum Drehimpulsoperator. Aber ja, eine Rotation ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Entschuldigung, eine Oszillation oder eine Translation ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Genau. Gut. Damit wäre meine Zeit hier abgelaufen. Ich würde jetzt sozusagen ins Publikum grüßen, dem Andreas Scherer danken, dass er diesen Stream vorführt. Dann vielen Dank, schönes Wochenende. Ja, danke sehr.